An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus und Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. Als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch? Und weshalb staunt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Gesandten Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr verraten und verleugnet. Obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen, für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt, aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, das können wir bezeugen. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich weiß, liebe Brüder, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt. Und auch eure führenden Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der versprochene Retter musste leiden. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Jetzt herrscht Jesus unsichtbar im Himmel, aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott schon immer durch seine auserwählten Propheten gesprochen. Bereits Mose hat gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, zu euch senden, einen Mann aus eurem Volk. Ihr sollt alles befolgen, was er euch sagt. Wer aber nicht auf ihn hört, der soll aus dem Volk verstoßen werden. Ebenso haben Samuel und alle Propheten nach ihm diese Tage angekündigt. Was diese Männer gesagt haben, gilt auch für euch. Ihr habt Anteil an dem Bund, den Gott mit euren Vorfahren geschlossen hat. Denn Gott sprach zu Abraham: Durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hat Jesus zu euch geschickt und ihn beauftragt, euch zu segnen. Er wird euch helfen, umzukehren und euer Leben zu ändern.
Guten Morgen. Ich übermittle euch die Grüße aus Ratzeburg. Noch vor einer Stunde oder so sah ich ganz anders aus auf dem Fadi-Lager und habe mich schick gemacht für euch, dass ich hier präsentabel bin und werde auch nachher wieder zurückfahren. Aber es sind ganz viele Grindler da und wir haben eine ganz tolle Zeit zusammen. Das Thema ist Weltverbesserer und in den Predigten, die für die Kinder dort gedacht sind, werde ich zum Kind und freue mich daran und nehme jedes Mal was mit. Die Predigt, die wir heute hören, und ihr habt den Text schon gehört, Apostelgeschichte 3, für diejenigen, die es auf den Knien haben wollen und nochmal nachschauen, ist nun eine Nachpfingstpredigt. Ich habe mir gedacht, nächste Woche, nächsten Sabbat bin ich nicht hier, sondern jemand anders, aber ich möchte auch über Pfingsten reden. Und für Pfingsten im Kirchenjahr, genauso wie für Weihnachten und Ostern, gilt ja, vor Pfingsten ist nach Pfingsten. Und umgekehrt. Das heißt, über den Heiligen Geist zu reden, ist wichtig. Und hier sehen wir nun die Apostel ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Das ist ja eine Macht, die sie haben. Ich habe eine kleine Illustration euch mitgebracht über Macht und wie wir mit Macht umgehen. Sozusagen eine Fabel aus Afrika von dem König der Tiere. Und der König der Tiere, das wisst ihr alle, das ist der Löwe. Der Löwe muss sich aber vergewissern, dass er der König der Tiere ist. Ab und zu braucht er mal so eine Rückmeldung, dass er noch der Chef ist. Und so geht der König der Tiere, der Löwe geht zur Antilope. Und er brüllt die Antilope an, dass sie nur zittern kann. Wer ist der König der Tiere? Und die Antilope sagt, du bist der König der Tiere. Ist er zufrieden. Und er geht weiter. Und als nächstes trifft er eine Horde Affen und er schreit die zusammen, sagt das Gleiche, wer ist der König der Tiere? Und die sagen alle, erstarrt, du bist der Chef hier, du bist der König der Tiere. Er ist weiterhin zufrieden, er geht zum Elefanten hin, brüllt den zusammen und sagt, wer ist der König der Tiere? Der Elefant packt ihn mit seinem Rüssel, mit seinem Maul, haut ihn links auf den Boden, rechts auf den Boden, links gegen den einen Baum, gegen den anderen, schmeißt ihn gegen den Felsen. Der rutscht den Felsen runter und sagt, nur weil du die Antwort nicht weißt, musst du nicht gleich aggressiv werden. Das hat was damit zu tun, wie wir damit umgehen, wenn wir mal so ein bisschen Macht bekommen. Ne? Dann wollen wir das auch ausnutzen. Wir sind Kinder Gottes. Und die Bibel sagt, wir haben den Heiligen Geist bekommen, wir sind ausgestattet mit Macht. Und manchmal haben wir so Machtfantasien. Ne? Ich hatte mal so einen Kollegen, wenn der Auto fuhr, dann hat er immer fantasiert, was er am liebsten machen würde. Ne? Welche Waffe der jetzt gerade rausnehmen würde. Dann habe ich gesagt, Mensch, du und deine Machtfantasien. Das ist ja alles ganz witzig, aber totalitäre Regime, wie wir sie erlebt haben hier in Deutschland mehrfach, haben gezeigt, wie heikel das ist mit der Macht und wozu wir auf einmal fähig sind. Welche dunklen Seiten das in uns hervorbringt. Wir sind aber Kinder Gottes. Und wenn wir jetzt in dieser Zeit Himmelfahrt, Pfingsten darüber nachdenken, was uns der Glaube bedeutet, dann sollten wir feststellen, dass Gott uns mit seiner Gegenwart, mit seiner mächtigen Gegenwart ausgestattet hat. Immer wenn wir über den Heiligen Geist oder über die Geistesgaben oder noch genauer über die Urgemeinde nachdenken, stellt sich uns immer wieder die gleiche Frage, unweigerlich. Wir fragen uns, wo ist das geblieben? Wo ist diese Macht geblieben? Was wäre, wenn wir das könnten? Passiert heute auch noch sowas? Das ist ja immer die Frage, die wir diskutieren. Wie würden wir damit umgehen? Wie gehen wir damit um? Und die Apostelgeschichte hier in ihrem dritten Kapitel erzählt uns eine Geschichte, die uns sagen soll, wie diejenigen, die mit dem Heiligen Geist ausgestattet wurden, diese Macht zur Anwendung brachten, was sich verändert hat bei ihnen. Und aus dieser Veränderung möchte ich lernen, diese Veränderung möchte ich in meinem Leben auch erleben. Und deswegen fangen wir damit an. Den Text haben wir gelesen und ich habe ganz bewusst, und ich erkläre euch auch nachher, warum, das ganze Kapitel gelesen bzw. lesen lassen von Robert. Und die Szene ist ja uns hoffentlich noch deutlich vor Augen. Petrus und Johannes auf dem Weg in den Tempel, die Heilung des Lahmen, die Predigt des Petrus, die sich im Tempel anschließt. Es ist eben wichtig, das ganze Kapitel zu lesen. Ich werde auch nachher nochmal erklären, warum. Aber wenn wir diese Szene nochmal uns vor Augen führen, wenn wir es nochmal visualisieren, was hier passiert, sagen wir mal in einer Art Gemälde. Ich habe auch ein bisschen rumgesucht, ob es da nicht gute Gemälde gibt, aber ich habe auch ein paar schöne gefunden. Nichts, was ich so richtig angemessen fand. Deswegen machen wir das vor unserem inneren Auge, dass wir uns das erstmal rein geografisch vor Augen führen, versuchen, in diese Zeit zurückzugehen. Wir befinden uns also, wie der Text sagt, unmittelbar im Tempelbereich. Es geht um den Tempel, ein riesiger Tempel, ein wunderschöner Ort. Der Ort, an dem der Lahme sich befindet, wird sogar näher spezifiziert. Er wird gesagt, er saß an der Pforte, die man die Schöne nannte oder das schöne Tor. Diese Bezeichnung gibt nun den Leuten, die sowas immer ganz genau wissen wollen, wo das war, einige Rätsel auf, weil es nur an dieser Stelle so bezeichnet wird. Es gab ja viele Eingänge. Welcher könnte das gewesen sein? Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es eben, wie der Text sagt, noch vor dem Tempel ist, also noch nicht im Tempelbereich, sondern auf dem Weg zum Tempel ist, und körperlich behinderte Menschen durften diesen inneren Bereich des Tempels nur eingeschränkt betreten. Und wenn wir mal ganz naheliegend davon ausgehen, dass so ein Bettler wahrscheinlich sich da hinsetzt, wo die Erträge am ergiebigsten sein werden, wo viele Menschen, die gebewillig sind, vorbeikommen, dann kommt ein besonders schönes, auch schön dekoriertes Tor in Frage, das Südtor genannt wird. Es hat einen Doppeleingang. Und wenn man da reinschaute, dann sah man innen drin schon so Kuppeln mit reichen Verzierungen. Und vor allen Dingen gab es davor, müsst ihr euch vorstellen, eine runde Treppe, wie die Treppe, die wir hier vorne haben, nur 64 Meter breit. Eine Freitreppe, die da hochgeht. Also sehr eindrucksvoll und sicherlich auch genug Platz, um sich dort hinzusetzen. Dort sitzt er. Ein Pilger, der den Tempel betrat, oder auch ein Einheimischer, der regelmäßig dorthin geht, der ist natürlich erst überwältigt von dieser Schönheit, überwältigt von diesem Tempel und von diesen Bauten. Und das ist diese Szene, die ich euch bitte, vor eurem inneren Auge entstehen zu lassen. Es ist nämlich eine kontrastreiche Szene. Dieser Kontrast ist wichtig. Der wird gleich zu Anfang hier in Erinnerung gerufen. Da haben wir nämlich den Reichtum und die Pracht des Tempels und all der Menschen, die dort eingehen. Und im Kontrast dazu das Elend des Bettlers, der an der Pforte sitzt und bettelt. Damit meine ich nicht nur das körperliche Elend dieses einzelnen Mannes, dieses Schicksal, sondern ein Kontrast, den wir auch so kennen, das Elend, das Menschen in sich, mit sich durch die Welt tragen. Was auch immer in einem Kontrast steht zu dem, was wir in unserer Frömmigkeit praktizieren. Nicht nur ist das ein starker Kontrast, es ist auch fast eine ärgerliche Ablenkung von dem, was man da jetzt vorhat zu tun im Tempel, ungestört dem Gebet und der inneren Versenkung nachzugehen. Und das stört irgendwie. Irgendwie stört der Bettler an dieser Stelle. Aber irgendwie stören Menschen mit Behinderungen, Menschen, die betteln, die bedürftig sind, Menschen im Elend immer. Aber das andere ist auch wahr, irgendwann gewöhnt man sich auch dran. Ich persönlich, ich kenne den Typen bei mir an der U-Bahn-Haltestelle hier in Hohe Luft. Das ist immer der gleiche Typ, der da rumsteht, hat so einen ledernen Cowboy-Hut an, kenne ich. Jedes Mal, wenn ich aus der U-Bahn rauskomme, fragt er mich, hast du eine Tageskarte, ne, dass er die wieder verticken kann. Und jedes Mal denke ich, könnte ihm eigentlich meine Tageskarte geben. Aber ich muss ja meinen Ausgabenbericht schreiben, da muss ich die draufkleben, damit ich mein Geld wiederkriege. Also kann ich sie ihm nicht geben. Ich kenne den Typen aber. Elend stört, irgendwie stört es. Und irgendwann gewöhnt man sich auch dran und nimmt es nicht mehr wahr. Und es bahnt sich nun etwas Neues an hier in dieser Szene. Wir setzen nun voraus, wir rufen in Erinnerung, wir befinden uns im dritten Kapitel der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist ist ausgeschüttet. Das sind vom Geist erfüllte Menschen, Petrus und Johannes. Und daher ist dieses Kapitel besonders spannend, weil nach den großen Ereignissen des Kapitels 2, was ja zu Pfingsten dann immer gelesen wird und daran erinnert wird, ist hier natürlich die Frage, was passiert als erstes, was passiert weiter, geht es so weiter? Was hat sich mit den Menschen verändert, die dort vom Heiligen Geist erfüllt sind? Und die erste Lektion, die ich uns nahebringen möchte, für diejenigen, die sich vielleicht Stichworte mitmerken oder mitschreiben, lautet: Der Heilige Geist lässt uns Menschen sehen. Ich will das auch erklären. Denn wir treffen eigentlich Petrus und Johannes hier bei einer Routinehandlung. Petrus und Johannes wohnen in Jerusalem. Petrus und Johannes sind Juden. Juden beten dreimal am Tag, die Tagzeitengebete. Und wenn sie auch nicht jedes Mal dafür in den Tempel hochgehen, so doch diejenigen, die einen kurzen Weg da haben, hinhaben, mindestens einmal am Tag in den Tempel. Das ist ganz selbstverständlich. Es ist eine tägliche Routine. So weiß ich nicht, ob sie dreimal am Tag dahin gingen, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, als fromme Juden in Jerusalem war der Gang zum Tempel ein Routinegang. Und so ist das hier auch keine Ausnahme, dass sie hier zum Tempel gehen. Sie gehen zum Gebet. Und deswegen ist auch davon auszugehen, weil es ist ja naheliegend, dass wenn man etwas oft macht, man auch immer den gleichen Weg nimmt. Diejenigen von euch, die angereist kommen hier, einen längeren Weg, haben vielleicht ein, zwei Schleichwege, aber eigentlich habt ihr euren Routineweg, den könnt ihr fahren, den fährt das Auto schon alleine. Und hier ist das auch so. Und genauso wie ich den Typen kenne an der Hohe Luftbrücke mit dem ledernen Cowboyhut, der mich nach der Tageskarte fragt, werden Petrus und Johannes auch diesen lahmen Bettler gekannt haben, der da, und der Text legt es ja nahe, schon lange da war, der bekannt ist, alle Leute kennen ihn, ach, der ist das doch. Und sie sind auch immer daran vorbeigegangen, sie kennen den auch. Seit Jahren gehen sie da vorbei, seit Jahren gehört er zum Stadtbild. Und auf einmal an dem Tag ist etwas anders geworden. Auf einmal ist diese tägliche Routine, dieses Wahrnehmen oder Nicht-Wahrnehmen, das, was dazugehört, durchbrochen. Und an dieser Stelle nicht durch besonders lautes Schreien oder durch aggressives Auftreten des Bettlers. Der Grund ist ein anderer. Der Grund ist eben die Antwort auf die Frage, was verändert sich, wenn der Heilige Geist in mein Leben tritt, wenn Gott mich verändert, wenn Gott mich berührt? Was verändert sich bei uns? Und die Antwort lautet, der Heilige Geist macht, dass wir Menschen sehen. Und mit sehen meine ich nun wirklich sehen, hinschauen, wirklich wahrnehmen und nicht nur am Rande und nicht nur zum Stadtbild gehörend, sondern einen Menschen sehen. Und nicht nur einen Lahmen sehen, nicht nur einen Bettler sehen, sondern einen Menschen sehen. Und man hat das Gefühl, dass Petrus sich selber darüber bewusst ist, dass er eigentlich noch nie den Mut gehabt hatte, hier stehen zu bleiben, außer vielleicht um ein paar Groschen einzuwerfen, und den Menschen zu sehen, ihn anzusprechen, ihm wirklich in die Augen zu blicken. Und deswegen sagt er ihm ja auch die Worte, wahrscheinlich um sich selber das zu bewusst zu machen. Er sagt, sieh mich an, schau mir in die Augen. Und diese Geste ist nicht zu unterschätzen. Zum ersten Mal schaut man sich wirklich an. Vielleicht ist das sogar noch stärker, weil in bestimmten Kulturkreisen die sozialen Unterschiede dazu führen, dass Leute sie wahrnehmen und auch beachten, indem sie anderen nicht in die Augen schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wahrgenommen habt, dass manche Kulturen eben ihren Respekt dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie einem nicht in die Augen schauen. Und genau das wird hier aber durchbrochen. Dieser Bettler, der am unteren Ende der Nahrungskette steht sozusagen, dem wird hier schon etwas zuteil, was ganz wichtig ist im Neuen Testament, nämlich dass diese Unterschiede aufgehoben sind. Petrus sagt ihm, lass uns in die Augen schauen. Das geht jetzt nicht mehr, dass wir unterwürfig einfach hier die sozialen Unterschiede anerkennen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir beten darum, nicht nur zu Pfingsten hoffentlich. Wir brauchen ihn, um zu lernen und den Mut zu haben, hinzugucken. Menschen zu sehen, sie wahrzunehmen. Als Menschen, nicht nur als Schicksale, nicht nur als soziale Missstände oder Brennpunkte, sondern als Menschen. Das heißt, das Erste, wozu der Heilige Geist diese Männer befähigt und uns auch befähigen möchte, ist das Sehen. Und da ist es egal, ob es um die Menschen geht, die auf den Stufen zum Tempel sitzen oder um diejenigen, die drin sind. Wir sind eine große Gemeinde. Hier gehen viele Menschen ein und aus. Da ist es umso wichtiger, dass wir den Heiligen Geist haben, um Menschen zu sehen. Weil wir haben unsere eigene Routine. Wir pflegen Umgang mit den Leuten, den wir kennen. Und es ist immer wieder hier in dieser Gemeinde so, dass Leute sagen, ja, das Gesicht kenne ich wohl, gehört zum Erscheinungsbild des Grindels, kommt ihr immer hin. Habe ich noch nie angesprochen, noch nie wahrgenommen, noch nie gesagt, komm, wir schauen uns mal in die Augen, wir tauschen mal ein paar Worte aus. Das ist in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde gilt das genauso. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen oder empfangen haben, dann sollte das auch unser erstes Gebet sein. Und das ist eben nicht das Gebet um Wunder, sondern das Gebet hinzuschauen. Den Mut zu haben, hinzuschauen, einen Kontakt herzustellen. Das ist das Erste, was ich lerne hier. Und dann gibt es noch etwas Zweites, was der Heilige Geist macht. Nach diesem Sehen und Hinschauen. Wir sehen nicht nur andere Menschen klarer und deutlicher oder überhaupt erst, sondern wir sehen uns auch besser. Wie meine ich das? Wir sehen uns klarer. Wir sehen das, was wir haben, unsere Fähigkeiten, unsere Gaben. Es ist ja komischerweise so, mir ging das jedenfalls so, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass wenn wir diese Geschichte hören, wenn wir sie lesen, dann identifiziert man sich ja automatisch mit irgendjemandem aus dieser Geschichte. Und irgendwie habe ich mich immer mit Petrus und Johannes identifiziert. Ich weiß auch nicht, warum. Ist vielleicht ein bisschen so geistlicher Hochmut. Ne? Oder wir würden uns gerne, vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, ne? Das hätten wir gerne auch drauf, dass wir den Leuten sagen können, pass mal auf hier, aufstehen. Und wenn wir uns identifizieren mit Petrus und Johannes, dann kommen auch gleich diese Fragen. Dann sehen wir gleich unsere Defizite. Wir stellen die Fragen, Mensch, geschehen solche Wunder denn heute noch? Können die auch in unserer Gemeinde passieren? Warum nicht? Bin ein wenig leid, diese Fragen zu hören und Antworten auf diese Fragen zu suchen. Vielleicht sollte ich als erstes den Mut haben, mich nicht mit dem Apostel zu identifizieren, sondern mit dem Lahmen. Das ist nämlich eine gute Sache. Der Lahme ist der Eigentliche, der hier profitiert im großen Maße. Der Lahme, das sind wir nämlich auch oft genug. Und der Lahme, das ist die schönste Stelle in dieser ganzen, in diesem ganzen Bericht, ist derjenige, der berührt wird, der geheilt wird und der wie ein Verrückter durch den Tempel springt und sich ein Loch in den Bauch freut. Das würde ich am liebsten sein, wenn ich es genau überlege. Und vorher sagt Petrus diese berühmten Worte, die ja immer so als Überschrift über dieser Abschnitt sind. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Das ist natürlich, ich habe so gedacht, Mensch, wenn man so heilen könnte, das ist ein Top-Spruch, den Petrus da macht, ne? Das ist besser als in manchen Hollywood-Filmen. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, es ist einfach, das ist eingängig. Jeder Werbefachmann würde sagen, das ist knallhart auf den Punkt gebracht. Das hat die Jahrhunderte überdauert. Das hat auch mein Titel geprägt. Ich habe zwar nicht von Silber und Gold, aber die Predigt habe ich überschrieben, der Arme, der Beine bekam. Es gibt nur ein Problem bei aller Begeisterung für den Spruch. Wenn ich den so sagen würde, Silber und Gold habe ich nicht, dann würde ich ja lügen. Also ich habe Gold. Glaubt ihr mir nicht, oder? Ne? Ich habe sogar einen kompletten, ich mache mal einen Test, ob ihr das glaubt. Ich besitze einen kompletten Goldbarren. Einen ganzen Goldbarren. Wer glaubt das? So, jetzt habe ich mal meine Glaubwürdigkeit hier überprüft. Ist nicht sehr hoch. Aber ich kann das beweisen für diejenigen unter euch. Also ich habe einen Goldbarren und ich zeige euch den auch. Warte mal. Das ist auch ein echter, reines Gold. Könnt ihr mal sehen, hier vorne. Das ist ein Goldbarren. Da steht drauf, ich kann gar nicht sehen, irgendwie steht da was drauf. Könnt ihr das sehen, was da drauf steht? Ich könnte es auch gerne mal hin. Feingold. 999er. Wie viel Kilo? 5 Gramm. Damit beeindrucke ich immer die Kinder, denen ich sage, glaubt ihr, dass ich einen Goldbarren habe? Aber ihr habt es auch nicht geglaubt, aber ich habe einen. Gibt auch eine schöne Geschichte dazu. Hat mir meine Frau, als wir noch nicht verheiratet waren, mal als Geschenk gegeben, weil ich ihr Goldschatz bin. Und sie wusste gar nicht, dass sie für die 100 Mark, die sie damals bezahlt hat, ich habe das heute überprüft, Goldpreis von heute, 200 Euro ist der jetzt wert. Ich erzähle euch jetzt nicht, dass ich den in meinem Büro aufbewahre, in der rechten Schublade vom Schreibtisch. Aber ich habe mir überlegt, wenn ich das so locker sagen würde, Silber und Gold habe ich nicht, müsste ich ja lügen. Also ich habe ja Gold. Ne? Und es geht auch gar nicht hier darum zu klagen, ob mein Gehalt groß oder wenig ist. Also wir sind alle irgendwie wirtschaftlich auch aufgestellt. Ich würde mich nicht als Bettler bezeichnen und ich würde auch nicht sagen, so wie Petrus und Johannes. Wie kann sowas dann in der Praxis aussehen? Ich gebe euch ein Beispiel. Vor ein paar Jahren, ein paar von euch haben das mitgekriegt, da war ich mal eingeladen, als Seelsorger bei einer Sendung mitzuwirken vom Bibel-TV. Es war nur einmal. Es war ein Aufnahmevormittag, da wurden 2-3 Sendungen aufgenommen, das war alles. Die Sendung wurde so oft wiederholt, ich habe jetzt neulich noch mitgekriegt, ihr habt das auch mitgekriegt, dass die immer noch wiederholt wird, dass ich jetzt schon Angst habe, dass Leute kommen und mich ansprechen, dass ich im Fernsehen jünger aussehe. Ja? Das ist nämlich schon 5 Jahre her. Und neulich ruft mich deswegen eine Frau aus Thüringen an. Frag mich nicht, wie die diese Adresse rausgefummelt hat, aber das Internet macht es möglich. Die hat mich da gesehen und erzählt mir auch eine lange Geschichte. Ist eine arme Frau, sie hat kein Geld. Ja, und wollte, dass ich ihr Geld schicke. Die Frage ist natürlich hier des Textes, was besitzen wir? Ne? Johannes und Petrus sind fein raus, wenn sie nicht gelogen haben, sagen sie, wir haben nichts. Ne? Was besitzen wir? Ich versuche bei dieser Frau jetzt, seitdem nämlich anruft, den Pastor vor Ort zu überzeugen, mal hinzugehen. Einfach nur mal das zu tun, was wir im ersten Schritt gemacht haben, mal hinzusehen, Augenkontakt aufnehmen, zu hören, wo die eigentlichen Nöte sind. Weil das Erste, was wir haben, ich spüre das bei uns auch, ist ja diese Einstellung nur wieder ein Bettelbriefkandidat. Hinhören. Und das Interessante ist, Petrus und Johannes, die verschränken hier ja die Sozialarbeit mit der Missionsarbeit. Es gibt ja eine uralte christliche Debatte, die immer wieder aufflackert darüber, ob man Leuten helfen sollte, ohne missionarische Hintergründe. Und ob die christliche Sozialarbeit frei sein muss vom Missionsgedanken, da wird immer viel, viel drüber debattiert. Aber meine These ist, die Apostel hätten gar nicht verstanden, worum es da geht bei der Frage. Die hätten nicht gewusst, was unser Problem ist. Denn sie geben einfach das, womit sie angefüllt sind. Das, womit sie angefüllt sind, das geben sie weiter. Das kannst du bezeichnen, wie du willst. Gaben, mit denen sie ausgestattet sind und die nicht materieller Art sind, das ist hier das Wichtige. Und damit sind sie wertvoller als Silber und mein Goldbarren. Und das soll ja nicht heißen, dass wir nicht durch Silber und Gold, durch Spenden auch Gutes bewirken können in dieser Welt. Es heißt aber, dass der Einsatz der geistlichen Gaben, der Einsatz von Zeit, der Einsatz von Fähigkeiten immer das Übergeordnete ist für das Neue Testament. Es ist eine Art, wie der Heilige Geist uns nutzen will. Und deswegen habe ich diesen zweiten Abschnitt überschrieben. Der Heilige Geist macht uns klar, was wir besitzen. Dass wir etwas besitzen, dass das nicht materieller Art ist, aber wertvoller. Wertvoller als das, wonach wir unseren Besitz einordnen. Und realer. Und dann kommt noch etwas Drittes dazu. Ich habe ja gesagt, warum habe ich das ganze Kapitel lesen lassen? Bis Vers 11 hätte als Sinnabschnitt der Heilung des Lahmen völlig gereicht. Und so wird es in einigen Bibeln auch unterteilt. Aber es geschieht nun etwas, von dem ich bezweifle, dass Petrus und Johannes es so einkalkuliert haben, also dass sie es mit dem Kalkül darauf angelegt haben. Diese Heilung des Gelähmten wird auf einmal zur ganz großen Sache. Das ist auf einmal eine ganz große Welle. Da läuft und springt dieser einstmals Gelähmte hinter den Aposteln her. Und ich weiß gar nicht, ob sie diese Art von Aufmerksamkeit wollten oder wünschten. Hier sind wir wieder am Anfang der Predigt, wo ich gefragt habe, oder der Löwe hat gefragt, wer ist der König der Tiere? Na, was machen wir, wenn wir jetzt auf einmal so ein bisschen Macht in unsere Hände bekommen? Wenn wir auf einmal die Macker sind, die, wo alle hingucken, auf der Bühne. Denn der Heilige Geist hat Petrus und Johannes hier offensichtlich ganz mächtige Gaben in die Hand gelegt. Das ist etwas Spektakuläres, was hier passiert. Und auch uns hat er mächtige Gaben gegeben. Was passiert, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir sie einsetzen? Dass wir das Leben von Menschen berühren können? Die Leute stehen alle da, die gucken jetzt, was passiert als nächstes? Welche Bombe lassen sie jetzt explodieren? Petrus und Johannes, das sind jetzt die Könige der Tiere. Und deswegen sage ich, der Abschnitt, der nun folgt, ist der eigentliche Sinnabschnitt dieses Kapitels. Denn der fröhlich geheilte und befreite Gelähmte ist ein Vorbote für das, was folgt. Das eigentlich in diesem Kapitel kommt nämlich jetzt. Und das ist die Predigt. Muss ich ja jetzt sagen als Prediger, ne? Das eigentliche ist die Predigt. Petrus verkündigt in einer beeindruckenden Predigt den Namen Jesu Christi. Und er beginnt damit, dass er sagt, was glotzt ihr uns an? Was schaut ihr uns an, Leute? Als ob wir das aus uns heraus gemacht haben, ist doch alles gar nicht wahr. Was ihr hier seht, sind nicht wir. Was ihr hier seht, ist Gottes Wirken durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Das hier ist Jesus. Das wird er den Leuten verkündigen in einer etwas längeren Predigt. Und das ist das Dritte, was der Heilige Geist tut in diesem Abschnitt. Er führt immerhin zu Jesus. Nicht zu den Wundertaten, zu einer Wundermacht und dem spektakulären Ereignis, sondern er führt diese ganzen Menschen hin zu Jesus Christus. Es gibt hier nicht nur Zuschauer, sie sind alle Betroffene, sie sind damit alle hineingenommen, sind alle Beteiligte. Und die Predigt des Petrus, die übrigens ganz, ganz interessant ist, auch unter dem Hinsicht dessen, was vorher passiert war mit Kreuzigungen und Auferstehungen, weil nämlich Petrus den Menschen dort sagt, ihr habt ihn zwar ans Kreuz gebracht, aber anders als die Kirchengeschichte das ausgelegt hat, dafür seid ihr zu bestrafen, sagt er, es gibt Vergebung. Für euch gibt es einen Neuanfang. Das sagt Petrus und er sagt, Lahme sind wir alle, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben. Aber wie diesen Mann hier, der so fröhlich herumspringt, will Gott uns alle heilen in unserem Herzen. Er will uns vergeben. Es gibt immer den Weg zurück zu Gott. Das sind die drei Dinge, die ich gelesen habe, als ich diesen Abschnitt studierte. Der Heilige Geist lässt uns Menschen sehen. Der Heilige Geist macht uns klar, was wir eigentlich besitzen. Und der Heilige Geist führt zu Jesus Christus. Wir sehen, es hat sich etwas Grundlegendes verändert im Leben dieser Menschen. Sie gehen nicht mehr achtlos durch die Welt. Sie haben jetzt eine Wahrnehmung für die Menschen, die Hilfe brauchen. Sie wissen, was sie haben. Deshalb können sie es geben. Und es ist nicht Silber und Gold. Sie weisen auf den hin, der alles geben kann und gegeben hat. Jesus. Dann stelle ich mich daneben innerlich, frage mich automatisch, bin ich so einer? Das ist eine Frage, die schwer ist. Aber ich merke etwas in mir und ich hoffe, das merkt ihr mit mir. Ich möchte so einer sein. Ich möchte so einer sein wie Petrus und Johannes. Einer, der wirklich hinguckt. Der jetzt mal dort stehen bleibt, wo er immer vorbeigeht. Einer, der sich klar wird und das benennen kann, was ich bekommen habe vom Heiligen Geist, das kann ich weitergeben. Ich möchte einer sein, der daran auch sagt, woher ich es bekommen habe. Also mündet alles, wie so oft, meine Unzulänglichkeit in Bereitschaft. Und das ist das, was der Heilige Geist auch mit uns machen möchte. Wir können uns sehen, kritisch, wie wir wollen. Es soll hineinmünden in die Bereitschaft. In die Bereitschaft, dass ihr euch mir anschließt im Gebet. Dass ihr auch mit mir zu Gott betet und sagt, ich bin bereit, sende mir erneut, zum ersten Mal, überhaupt, wie auch immer, sende mir den Heiligen Geist und lass mich zu so einem Menschen werden. Amen.